Serial Dads, der Kinderserien-Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Serial Dads und wir sprechen über ein Thema, über das wir schon mal gesprochen haben, aber über ein Thema, über das man einfach nie genug sprechen kann. Und zwar sprechen wir heute einmal mit Daniel und mit Christopher. Genau. Und bevor wir loslegen, erzählen uns erstmal Christopher, wer er eigentlich ist, genau, und warum wir ihn eingeladen haben.
Ich werde jetzt hier eingeladen und muss mich selbst vorstellen.
Du musst ein bisschen was tun, unserem...
Ich merke es schon, ja, das ist hier so bei Serial Dads anscheinend Pflicht. Gut, okay. Ja. Also, da ich ja noch nicht mal ein Dad bin, brauche ich einen guten Grund, in dieser Sendung zu sein. Mhm. Und der liegt darin, dass ich für eine Serie arbeite, nämlich die drei Fragezeichen. Wie ihr wahrscheinlich schon in der Folgenbeschreibung gesehen habt, geht es heute um die. Und für die drei Fragezeichen zeichne und schreibe ich die Graphic Novels und habe noch ein extra Buch geschaffen, kann man sagen. Darüber reden wir sicherlich auch noch intensiv. Spoiler ich jetzt mal nicht. Das müsst ihr ansagen.
So. Genau. Also erstmal muss ich mich bei Kosmos an dieser Stelle ein bisschen bedanken, weil die haben mir nämlich deine aktuelle Graphic Novel geschickt, die du nicht selbst gezeichnet hast, ausnahmsweise, sondern die du getextet hast. Und das ist sozusagen ein Fall der drei Fragezeichen. Dazu kannst du gleich noch mal ein bisschen mehr erzählen. Aber erstmal ein wahnsinniges Kompliment. Ist ein richtig cooles Ding geworden. Macht wahnsinnig Spaß zu lesen. Und selbst mein 5-Jähriger, für den das noch voll zu viel ist, mit dem habe ich das durchgezogen zu lesen in mehreren Etappen. Aber er ist total der drei Fragezeichen Kids-Fan. Und fand aber diese Graphic Novel total gut und es war auch jetzt nicht zu gruselig oder so, so dass man das als Comic, Comics ist ja gewöhnt sozusagen, auch diese drei Fragezeichen, Kids-Comics, ist ja so ein bisschen gewöhnt. Das heißt, der Sprung von Comic zu Graphic Novel ist dann auch als Kind relativ einfach und es hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht, die drei Fragezeichen nochmal in einer komplett anderen Dimensionen zu sehen, so auch mal zu sehen, visuell zu sehen, weil sonst sind es ja Charaktere, die wir nur vor unserem inneren Auge haben, weil es dazu weder Spielzeug gibt, noch irgendwie eine Trickfilmserie oder so. Es gibt natürlich irgendwie diese Kinofilme, aber ja, so richtig repräsentativ habe ich mich da nicht wohl, also wiedergefunden. Das waren jetzt nicht so Bilder, die sich in meinem Kopf festgebrannt haben. Genau. Mhm. Aber vielleicht erzählst du einmal dazu etwas zu diesem Fall, den du da geschrieben hast. Und genau, ja, weil da gibt es ja noch einen kleinen Unterschied, weil die Graphic Novels, die du sonst zeichnest, das sind ja sozusagen neue Fälle, die du dir ausdenkst, die nicht auf einem bis schon erschienenen Fall beruhen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Und jetzt hast du sozusagen mal einen schon bestehenden Fall in Bild und Text umgesetzt.
Genau. Genau. Genau, also, wie drösel ich es auf? Also, es gibt einmal die Graphic Novel-Reihe, als wir die vor 10 Jahren gestartet haben, vor der Frage standen, machen wir Adaptionen, rollen wir die alten Fälle auf, adaptieren wir die jetzt auch noch in Comics? Und da haben wir uns glücklicherweise, Kosmos und ich, dagegen entschieden, haben gesagt, nee, das müssen neue Fälle sein. Die müssen auch ein bisschen visuell gedacht sein. Die Hörspiele sind natürlich Adaptionen von Büchern. Und natürlich fehlt auch immer in den Hörspielen ein bisschen was aus den Büchern, das ist ganz klar. Aber um das Medium Comic oder Graphic Novel zu bedienen, ist es doch schlau, von Anfang an visuell zu denken und zu sagen, so, okay, das werden Fälle sein, wo die visuelle Komponente vielleicht eine kleine Rolle spielt, die ansonsten halt im Hörspiel es eher schwer hat. Nichtsdestotrotz lässt sich ja auch prima adaptieren, ist ja auch geschehen mit dem ersten Band, der dreijährige Totenkopf. Und diese Reihe, ja, wie gesagt, seit 10 Jahren, 4 Bände haben wir davon jetzt gemacht, der 5. ist in Arbeit. Und zum diesjährigen Jubiläum des Verlags, 200 Jahre wird der Kosmos Verlag nämlich alt.
Das muss man
sich mal reinziehen.
Das ist Wahnsinn.
Hat sich der Verlag überlegt, zu einer der großen Reihen, zu einer der großen Sachen, die bei Kosmos unter Dach und Fach sind, neben die drei Fragezeichen gibt es dann natürlich noch, ich mache jetzt einfach mal schamlos Werbung, gibt es da natürlich noch ganz aktuell die Exit-Spiele. Und wo wir gerade bei Spielen sind, das Spiel überhaupt, der Exportschlager, das Spiel, was jeder kennt auf der ganzen Welt, Catan, ist auch aus dem Hause Kosmos. Also, und da haben sie sich gedacht, zu den drei Fragezeichen, gehen wir doch ein bisschen back to the roots und machen doch eine kleine Reihe mit den Originalfällen als Comic adaptiert. Und da habe ich jetzt, das habe ich nicht gezeichnet, sondern da bin ich nur federführend in der Adaption. Also die Geschichte so zu adaptieren, dass sie als Comic funktioniert. Daneben habe ich noch ein anderes Buch gemacht für die drei Fragezeichen. Das geht noch einen Schritt weiter, das ist vor 2 Jahren rausgekommen, dass ich auch nur geschrieben habe und nicht gezeichnet. Du hast ja selbst schon gesagt, das eine Tabu oder das eine vielleicht Ding, was man nicht sofort mit den drei Fragezeichen assoziiert, ist, dass sie, ja, dass man eigentlich kein Bild von ihnen vor Augen hat, sondern nur im Kopf. Also worüber wir auch nochmal dezidiert, also im Detail sprechen müssen, weil so ganz stimmt das nicht. Das haben wir schon mit der einen Graphic Novel Reihe gelöst, das Problem. Und dann das andere, sie werden fast nie älter, bis auf einen kleinen Sprung zwischendurch mal in den 90ern. Und das haben wir jetzt auch erledigt vor 2 Jahren mit Rocky Beach. Da habe ich eine Graphic Novel geschrieben, wo sie...
Das war so stark übrigens.
Dankeschön.
Das habe ich mir direkt beim Release gekauft damals. Und das war also irre. Stark.
Danke.
Ganz, ganz stark, wenn ich das mal so sagen darf.
Danke, Das war der beste Podcast ever. Tschüss, macht's gut.
Ja. Wir sind
dann auch Fanboys.
Wir müssen auch noch mal sagen, die aktuelle Graphic Novel, die du gemacht hast, ist 3 Fragezeichen und das Geisterschloss.
Gespensterschloss.
Gespensterschloss, genau. Und im September kommt, da bin ich ein bisschen, freue ich mich auch sehr drauf, 3 Fragezeichen und die flüsternde Mumie.
Ja.
Uhuhu.
Genau.
Ja.
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und dann hast du noch das rätselhafte Archiv.
Genau, da spielen die 3 Fragezeichen nur eine ganz kleine untergeordnete Rolle. Das bezieht sich jetzt wirklich dann so auf das, was ich eben gesagt habe, diese 200 Jahre Kosmos-Geschichte. Und natürlich kommen da auch die 3 Fragezeichen kurz drin vor, aber eben auch noch viel, viel mehr. Also es ist schon Wahnsinn, was bei Kosmos alles so in 200 Jahren erschienen ist, muss ich schon sagen. Also
sehr auch spannend. Mir war das gar nicht klar.
Lustigerweise, der Kosmos Verlag steht für Experimentierkästen. Die sind 100 Jahre alt geworden und die haben angefangen, so Experimentierkästen zu machen.
Richtig. Und was noch verrückter ist, die haben eine Zeit lang, also heute machen sie das nicht mehr, aber die hatten ganz lange Inhouse-Produktion dieser Experimentierkästen. Die hatten eine Werkstatt und da wurden die zusammengestellt. Von Stuttgart aus. Also da, wo heute das Verlagsgebäude ist, was natürlich auch irgendwie sich im Laufe der Jahrzehnte verändert hat, aber bis vor, ich glaube, bis in die 80er oder frühe 90er rein, hatten die tatsächlich, war die Manufaktur dieser Experimentierkäste in-house. Das muss man sich mal vorstellen.
Das klingt nach dem besten Job der Welt, sich Experimentierkästen ausdenken.
Und tatsächlich ist es ja so, dass ein Haufen dieser Experimentierkästen von früher heute gar nicht mehr gebaut werden könnten, weil also da chemische Dinge bei sind, die... Das erinnert mich immer so ein bisschen an diese Geschichte mit Loriot, wo er zu Weihnachten dieses Atomkraftwerk kriegt.
Das ist richtig, ja.
Das sind für mich Experimentierkästen aus den 60ern mit dem kleinen Mini-Atomkraftwerk. Puff, es hat Puff gemacht.
Ja, damals als Sachen noch in die Luft fliegen durften und durch die Fußbodendecke ätzen.
Ja. Kevin, spielst du schon wieder mit der Flusssäure um?
Ja. Genau. Und heute ist das alles nachhaltig und
ja. Heute basteln wir Hasen aus Klopapierrollen.
Ja, da kannst du dran lecken an allem.
Das weiß ich nicht. Ich habe aber auch schon lange keinen Experimentierkasten mehr in der Hand gehabt. Ich weiß gar nicht, was da heutzutage so drin ist.
Ich glaube, die Vorgabe ist, man darf dran lecken und dann darfst du nicht umkippen. Das ist die wichtigste Sicherheitsvorkehrung.
Das macht doch irgendwie Sinn, ja.
Vielleicht, um zurück zu den 3 Fragezeichen zu kommen. Wie war das denn bei dir? Die Pressesprecherin von Kosmos meinte, dass du kein Drei-Fragezeichen-Kind warst.
Ja, da hat sie recht.
Sondern das erst später entdeckt hast. Genau. Kannst du dich daran erinnern, an die ersten Folgen?
Naja, also ich kann mich, wenn wir jetzt nur von den drei Fragezeichen reden, kann ich mich sehr gut erinnern. Wir hatten, ich habe zwei Geschwister und wir haben auch Hörspiele gehört, allerdings nicht die drei Fragezeichen. Ich weiß auch nicht wieso, die kamen bei uns nicht so richtig rein. Wir hatten, also ich habe den Pumuckl geliebt, fand die Asterix-Hörspiele total super. Wir hatten auch ein, zwei TKKG-Kassetten und eine Bibi Blocksberg, glaube ich. Bibi verliebt sich oder ist verliebt. Und ansonsten wurden wir so schon politisch indoktriniert. Wir hatten so ganz viele linke Kindertheater-Hörspiele auf Platte, die ich immer noch super finde, weil die total
stark
wahnsinnig sind. So als die Autos rückwärts fuhren, beispielsweise von Henning Benske, ist ein Spitzending, auch mit richtig guter Musik unterlegt. Dann gab es so ein Rotkäppchen von der Plattenfirma Pläne, das war so eine linke Liedermacher, linkes Liedermacher-Plattenlabel.
Geil,
so mit stark. Wolf Biermann als, ich glaube, der Wolf. Hannes Wader als der Fuchs. Und das war so richtig. Das war so
Hannes Wader als der Fuchs, Leute.
Ja, und das war so richtig Rotkäppchen und die Hasen gegen den kapitalistischen Wolf. Das war super. Ja. Auch ein Musical, also es wurde auch viel gesungen. Und ich glaube, vielleicht hat mich das gestört, dass bei den drei Fragezeichen nicht gesungen wurde. Wäre meine Idee, drei Fragezeichen, das Musical.
Das Musical, ja.
Das Musical, ja.
Naja, wie dem auch sei, wir hatten aber ein Buch und das war Der rasende Löwe. Und das fand ich schon vom Cover her, hat mich das überhaupt nicht angemacht. Also im Gegenteil, es hat mir eher Angst gemacht. Also ich war schon so ein Kind, was gern in den Zoo gegangen ist. Aber ich hatte immer riesigen Respekt vor diesen Tieren. Und dann diese Vorstellung, und dann ein Buch, wo dieser Löwe einen so anbrüllt, das war too much. Und dann später hatte ich ein Sleepover bei einem Kumpel von mir im Garten, im Zelt, und natürlich haben wir da auch Hörspielkassetten gehört beim Einschlafen, und der hatte drei Fragezeichen ohne Ende, und da haben wir dann eine gehört, ich glaube es war die verbotene Range, und das war, ich habe diese Musik, das hat mir riesig Angst gemacht. Und dann habe ich ihn gebeten, das war doch irgendwie nach der ersten Seite, vielleicht doch lieber diese Witzekassette hören. Das waren nämlich dieselben Stimmen. Das war so eine Witzekassette von Europa und das war mit denselben Sprechern. Also das war mit Oliver, Jens und Andreas, als eben als sie noch Kinder waren, und die haben sich dann da so blöde Witze erzählt und gelacht.
Stark, so, gutes Format.
Kommt ein Skelett in die Bar, ein Whisky und einen Aufwischlappen, bitte.
Boah.
Das war dann das. Und dann habe ich lange nichts mehr von den drei Fragezeichen gehört. Und ich habe als ich Zivildienst gemacht habe, tatsächlich, also vielleicht diese Prägung durch diese linken Hörspiele haben mich dazu veranlasst, den Wehrdienst zu ersetzen durch den Zivildienst. Und da gab es im Pausenraum wie man es damals halt überall rumstehen hatte, so ein CD-Kassetten-Billigdeck. Und eine riesige Kiste mit Kassetten. Und da waren ganz viele Drei-Fragezeichen-Hörspiele drin. Und das waren die alten, die ganz alten, mit der Originalmusik. Und zu der Zeit war ja auch so ein bisschen so 70s Retro angesagt, zu so Ende der 90er. Und mich hat diese krautfunkige Musik total gekriegt in dem Moment. Und dann habe ich das immer so in der Pause zum Mittagsschlaf irgendwie auf der Zivi-Stelle gehört. Fand es seitdem super. Und dann habe ich angefangen, die Kassetten zu kaufen und auch immer die neuen Folgen also eine kurze Zeit lang habe ich wirklich richtig gesammelt. Ich sammle jetzt eigentlich nicht mehr, aber ich war dann auch richtig drin. Und dann war das auch eine Zeit lang so, ja, ich muss jetzt die drei Fragezeichen, welche Folge höre ich denn jetzt zum Einschlafen? Und so weiter und so fort. Also so mit 19, 20 war ich dann auch on board sozusagen.
Okay, ja. Aber das geht ja vielen so. Also ich muss auch sagen, dass ich so als Kind, ich habe einen größeren Halbbruder, der ist 12 Jahre älter, der hatte so zwei, drei Bücher. Und da war ich aber auch, also da habe ich mit mal so ein bisschen drin geblättert, habe das aber nie so richtig gelesen. So. Also ich habe dann als Kind eher so Hobbit oder sowas gelesen, fand ich irgendwie cooler. Als ich in diesem Alter war, ein ganzes Buch durchzulesen. Und wir hatten auch aus der Bücherei ab und zu mal so ein paar, habe ich mir ausgeliehen, Kassetten, 3 Fragezeichen. Das waren aber tatsächlich sehr alte Kassetten, die dann schon so ein bisschen geleiert haben an manchen Stellen. Oder irgendein Assi hat so mit Klebeband drüber geklebt und mal was reingesprochen.
So. Guter Move eigentlich.
Also so richtig. Und weil das so eine schlechte Qualität hatte, habe ich das irgendwie für mich so, also habe ich die selten ausgeliehen. Und diese Liebe zu diesen 3 Fragezeichen kam eigentlich auch so. Zivildienst, Sprung dann in die ins Studium, und da habe ich dann angefangen, irgendwie teilweise so alte Hörspiele zu hören, also so auch mal Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen nochmal so ein bisschen reinzuhören, einmal mal zu hören, was hat man als Kind gehört. Und dann aber auch 3 Fragezeichen wirklich dann da auch neuere Folgen zu kaufen und zu sagen, okay, das ist halt das, wo dazu schlafe ich ein. Mhm. So.
Das war bei mir auch ähnlich. Also ich bin da auch total, wie du sagtest, so auch Bibi Blocksberg Hörer gewesen als Kind irgendwie, und ich bin auch wahnsinnig spät erst zu 3 Fragezeichen gekommen. Ich bin irgendwann nach Hamburg gezogen vor 11 Jahren oder so, und ich konnte hier relativ schlecht einschlafen, weil es hier dann doch deutlich heller war als in der schleswig-holsteinischen Provinz. Und habe dann Hörspiele gehört. Und die Hörspielserie, die ich gehört habe, die wurde irgendwann eingestellt. Die hieß Gabriel Burns, das war so eine Gruselhörspielserie, super geil. Ja. Und dann habe ich immer geguckt, okay, ich brauchte was Schnelles zum Einschlafen, und ich habe dann exzessiv angefangen, 3 Fragezeichen zu hören. Es ist bis zum jeden Abend suche ich mir immer noch eine Folge aus. Das ist krass. Sagtest auch, Christopher, dass du so vom Einschlafen mit diesen verschiedenen Folgen, hast du Folgen, die du gar nicht hören kannst, wo du so denkst, oh ne?
Nee, mittlerweile eigentlich nicht. Also ich höre die auch schon lange nicht mehr zum Einschlafen. Ich glaube, aus dem einfachen Grund, weil sie ja inzwischen auch Arbeit für mich sind.
Okay, klar. Ja, also, natürlich.
Ja.
Ja.
Also momentan höre ich am liebsten langweilige Hercule Poirot-Spiele.
Ja, sehr gut.
Das ist einfach so betulich und dieser Agatha Christie-Stil.
Ja.
Und da auch am liebsten dann Hörbücher, also möglichst unaufgeregt.
Ja. Gelesen von David Nathan, ganz, ganz schön.
Ja, genau, auf jeden Fall. Und ja, aber ich glaube, es gibt so ein paar, wo ich sage, so, also wenn du die anmachen würdest, da wäre so der Pavlovsche Effekt bei mir sofort am Start, dann würde ich wahrscheinlich sofort schwere Augen kriegen und einschlafen. Mhm. Das ist, also weil ich die bis zum Verrecken, also zumindest die erste Seite, immer gehört habe, das ist Nach den Angst auf jeden Fall ein Teil des Schreckens.
Oh, Nach den Angst,
Ja, also Nacht in Angst ist gerade Ding in dem Museum, und ein Teil des Schreckens ist mit diesem komischen, das ist ja fast so ein bisschen wie The Dangerous Game, also so Most Dangerous Game, so mit irgendwo in irgendeinem Valley, in irgendeinem Tal, und Jagd auf Menschen wird gemacht, und das Ganze stellt sich als TV-Produktion raus.
Ja.
Was weiß ich. Da ist der Anfang schon so super. Ungefährliches, nicht gefährliches Quiz, aber das...
Das mit der TV-Show?
Rufmord. Das mit der Radioshow.
Rufmord, ja. Rufmord. Mhm. Ja, ja.
Eine Folge, wo ich auch sofort so, das fängt an.
Ja.
Ich habe bei Nacht in Angst viel zu viel Angst. Ich könnte nicht. Das ist einfach richtig schlimm, Alter. Nee. Dieses Kratzen und dieses Gurren an der Tür. Tschüss.
Also ich frage mich gerade, hat irgendjemand, oder machen das Fans oder halt die Abhängigen, dass sie vielleicht auch mal mit der B-Seite anfangen vorm Einschlafen, oder fängt man immer mit der A-Seite an?
Erstmal ja digital meistens.
Ah, okay. Gut, stimmt. Klar, ja. jetzt alles digital. Das gibt es gar nicht mehr, das Problem, dass man die Hälfte nicht mehr mitkriegt.
Also ich kenne das so, dass es eigentlich völlig egal ist. Ich fange an, dann kommt dieses Geplänkel, dann schlafe ich ein und wach dann wieder auf, wenn es dann so ans Auslaufen geht, wenn die sich alle nochmal beglückwünschen, dass sie den Fall gelöst haben, und dann ist vorbei.
Und Inspektor Kotter ein paar Leute umgetackelt hat, dann...
Aber das ist wirklich so. Genau. Ich habe unlängst hatte mein Hund Durchfall, und dann musst du halt nachts raus.
Okay.
Und dann habe ich mich ins Wohnzimmer einquartiert. Und hab dann immer weil der muss dann alle Stunde raus, und dann habe ich gedacht, okay, zwischen diesen Dingern kannst du pennst du halt weg mit drei Fragezeichen. Ich bin wirklich, ich habe versucht, dieses Quiz-Geschichte, dieses gefährliche Quiz durchzuhören. Und ich habe wirklich immer an dieser Stelle, wo Justus auf dem Stuhl sitzt, eingeschlafen. Mhm. Winselnder Hund weckt mich auf. Das Quiz ist, das ist vorbei. Ich habe dann immer sozusagen dieses Ende gehört, wo dann rauskommt, das ist alles gefaked, die Tochter ist bei der Oma. So. Also,
ich hoffe, genau. Hat die Folge schon gehört.
Genau, aber die war letztens auch Folge der Woche so. Und dann, okay. Und dann wie gesagt, dann wieder aufs Sofa, Decke drüber, Kopfhörer rein, eingeschlafen, also und dann wieder so gehört, bis da ein bisschen vorgespult, vielleicht 3-4 Minuten wieder weiter, eingeschlafen, winselnder Hund nach einer Stunde und dann die Endmelodie. Und also jetzt habe ich halt wirklich angefangen, wenn jetzt eine wirklich neue Folge, jetzt wie zum Beispiel dieses mit dem Spukbunker da, dann nehme ich mir das wirklich mit, wenn ich einen langen Hundespaziergang mache, Kopfhörer rein und dann nervt keiner. Und ich kann wirklich ohne, dabei schlafe ich auch nicht ein. Das kann ich dann hören. Oder halt so auf dem Weg zur Kita, so im Auto. Dann, also ich find, da geht das auch.
Ich finde es super, dass du der einen erfolgreichen oder vielleicht der erfolgreichsten sogar, zumindest hierzulande, Jugenddetektivreihe, die ohne Hund auskommt, immer noch den Hund zur Seite stellst. Das finde ich
sehr gut. Ja, finde ich gut.
Also, Fünf Freunde haben einen, TKKG haben einen, die drei Fragezeichen haben dank dir, wenn du sie
Die haben Papagei. Ein Pudel mit Durchfall.
Ja, aber Chris hat auch schon recht, da fehlt so ein solider Sidekick, fehlt eigentlich schon noch, ne?
Ein paar Mädchen fehlen.
Naja, die gibt's.
Ja, irgendwann haben sie ja Freundinnen,
ne? Die gibt's, die finden nur in den Hörspielen nicht so sehr statt. Ja. Die werden ja gerne in den Hörspielen dann mal ersetzt durch andere Leute oder komplett rausgeschrieben. Aber in den Büchern finden sie tatsächlich manchmal noch statt. Also nicht so gerne, ich glaube, die meisten Fans mögen die nicht. Ich finde die aber super. Ich habe auch Peters Freundin im letzten Fall im Goldenen Salamander untergebracht. Also ja, ich finde, die sollen Freundinnen haben. Warum denn nicht?
Ich mochte diesen Alterssprung auch irgendwie. Mhm. Dass sie dann irgendwann so, dass es dann, ne, dann wurde rumgefahren, dann haben sie Freundinnen irgendwie. Das finde ich schon irgendwie ganz solide und cool irgendwie.
Und man muss ja auch sehen, dass es den meisten ist das ja gar nicht aufgefallen. Also ist ja nicht so, dass jemand die ganze Zeit dabei bleibt als Kind. Weil den Kids ist es ja egal. So. Also entweder fangen die irgendwann an zu hören am Anfang und hören diese ersten Fälle und dann sind die halt jung. Aber den meisten ist wahrscheinlich dieser Sprung da drin gar nicht so, dass da irgendwie junge Hörer völlig verstört waren. Dass die plötzlich von einer Folge auf die nächste um 10 Jahre gealtert sind oder um... wahrscheinlich sind es ja eher 6 Jahre.
Nee, eher so oder 3, 4.
Oder 3, 4.
Nee, die sind so circa 11, 12 in der Urgeschichte. Genau. Und dann sind sie halt 16, 17.
Ja, sie fahren ja alle Auto am Ende.
Genau, also schon. Sind sie 16.
Ja. Darf man in den USA 16?
Ja. Mit
16
ja.
Auto fahren? Okay. Genau. Okay.
Gut. Ich glaube in Nebraska sogar ab 14, weil die Strecken so weit sind.
Aber es spielt ja in Kalifornien.
Also ja, ich weiß.
Okay. Ja, und sie gehen ja...
Danke.
Ja. Und sie gehen ja auch, sind ja auch auf der Highschool und genau. Und
so gut wie nie eigentlich.
Wollte ich gerade sagen, es sind ja immer Sommerferien, ne?
Ja, aber es gibt ja so ein paar Events, wo sie dann auch so, wo sich Peter zum Beispiel sportlich, Bob sportlich betätigt und.
Ja, schon eher Peter.
Ja.
Aber ja,
genau.
das ist natürlich. Ich glaube, früher war das häufiger, dass sie dann nochmal auf der Schule waren, auch beispielsweise eben in dieser 90er-Jahre oder später 80er-Jahre-Zeit, wo sie da älter gemacht wurden, in den Crimebusters, hieß es ja im Original. Aber das ist ja nun auch schon 30 Jahre her, also insofern vollkommen richtig. Diesen Sprung oder diesen Cut oder diese Entwicklung, die nimmt man ja jetzt einfach so mit. Ne? Und ich glaube, das rührt so ein bisschen so diese Antipathie zu, wann sind die jetzt älter? Warum haben die jetzt Freundin? Das rührt noch so aus dieser Zeit und aus den ersten Internettagen, als sich dann eben Fans da in Foren auseinandergesetzt haben darüber. Das ist halt auch, sag ich mal, so der Schnee von gestern.
Obwohl ich es eher ein bisschen, also ich finde diese Älteren teilweise logischer als diese Geschichte mit dem Chauffeur, der sie mit dem Rolls-Royce rumfährt, der die Kids mit dem Rolls-Royce rumfährt, finde ich tatsächlich. Ja, genau. Aber also, da muss ich ehrlich sagen, da finde ich sozusagen die, diese Jungs, die dann schon ihr eigenes Auto haben und die ja auch ihr eigenes altes Auto fahren, irgendwie witziger so.
Ja, ja, das ist natürlich sicherlich der Zeit geschuldet, wo sie versucht haben, okay, wir müssen jetzt eine Serie, die in den 60er Jahren geschrieben wurde, Ende der 60er, mal auf einen neuen Stand bringen, damit wir uns nicht komplett lächerlich machen. Ich glaube halt, dass diese gerade diese Anfänge, diese Welt, die sich Robert Arthur da ausgedacht hat, halt schon auch so ein bisschen, also erstmal ist es natürlich alles recht naiv, aber es hat natürlich einen Appeal, weil das Ganze auch in der Nähe von Hollywood ist und dann eben diese Geschichte, dass er da Hitchcock als Patron mit reinbringen konnte, tatsächlich, also das ist natürlich, das ist Fantasy und das ist halt, wenn du so willst, ne, sicherlich wir haben da auch Mädchen mal von geträumt, aber es ist so, das was Verlage so als klassische Jungs-Fantasy beschreiben, ne? Da in dem tollen Auto rumchauffiert zu werden und dieser steife Chauffeur, der immer sehr höflich ist und sie wie Erwachsene behandelt, also das ist das ist natürlich super. Aber das wird natürlich lächerlich, wenn die dann 16 sind und selber Auto fahren können, dann warum sollten sie da auf sowas zurückgreifen? Ne, das ist, ja. Und Justus hat ja tatsächlich auch wie eine Zeit lang, ich weiß jetzt nicht in welchen Folgen, aber ihr hattet ja auch den Christian zu Gast in der Sendung, der hat ja ein super Buch darüber gemacht. Und da habe ich ja auch noch ein paar Sachen entdeckt, die ich so gar nicht auf dem Sender hatte, wie beispielsweise, dass Justus einen Motorradführerschein hat und mal ein Motorrad hatte. Justus auf dem Motorrad. Das wird auch nicht mehr thematisiert. Ist auch ein bisschen komisch, aber warum eigentlich nicht?
Ja, auch er ist ja ein Kinderstar gewesen. Tatsächlich bei den 3 Fragezeichen Kids, die früher ansetzen und wo er eigentlich in dem Alter für diese Kinderserie wäre, ist er nicht.
Oha. Okay,
haben sie es nicht aufgegriffen.
Aber da outest du mich jetzt als absolut unbedarft. Ich kenne mich null aus mit den 3 Fragezeichen Kids und der Welt.
Also im Prinzip ist es ja das Gleiche, nur da sind die wirklich, ich glaube, 8, 10 oder so in die Richtung.
Ja, maximal, glaube
ich. Genau. Und die Fälle sind halt ein bisschen leichter und ist es tatsächlich das klassische Einstiegsalter ist irgendwie 5, 6. Also das sind halt Fälle, die für 5, 6-Jährige passen. Also es geht manchmal um Dinos, es geht um Autorennen, es geht aber auch ein bisschen um Gespenster so. Und es ist halt echt, also ich muss ganz ehrlich sagen, die sind ganz cool gemacht. Also im Vergleich zu dem, was sonst so auf dem Markt ist, ist es wirklich, gerade wenn man selbst so eine gewisse Affinität zu Rocky Beach hat, freut man sich darüber. Also ich kann das wirklich total weghören. Also ich finde es auch cooler als 3 Frage TKKG Junior, das gibt es nämlich auch noch.
Ja.
Und 3 Fragezeichen Kids finde ich wirklich schön. Was ich noch nie gehört habe, ist tatsächlich die 3 Ausrufezeichen. Da bin ich völlig,
ja,
keine
wirklich,
Ahnung.
Also ich kenne mich hingegen besser mit den 3 Ausrufezeichen aus.
Okay.
Ich höre ja, während ich arbeite, also nicht während ich schreibe, aber während ich zeichne, schon auch, also entweder Musik oder Hörspiele oder vielleicht auch mal einen Podcast zwischendurch. Aber eigentlich in der Regel lieber sowas wie ein Hörspiel. Irgendwas, was so einen Anfang und ein Ende hat. Und da muss ich sagen, also beim ersten Comic, den ich gezeichnet habe, bin ich wirklich komplett abgedriftet und habe nur die 3 Fragezeichen gehört. Was den komischen Effekt hatte, dass ich im Kopf und vor den Augen nichts anderes hatte als die 3 Fragezeichen und dann in einer sehr heißen Phase, wo ich auch fast niemanden getroffen habe, weil ich eine tighte Deadline hatte. Also das hatte den komischen Effekt, es hatte einen sehr komischen Effekt auf mich, wie der sich geäußert hat. Das kann ich nicht mehr rekonstruieren, aber es hat sich super weird angefühlt, nur in dieser Welt irgendwie zu stecken. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, so beim zweiten Buch, so, ja, jetzt kommt das schon wieder, jetzt hörst du es schon wieder an. Und dann habe ich gesagt, so, nee, komm, du musst da irgendwas anderes hören. Und da habe ich mit den 3 Ausrufezeichen angefangen und ich finde die gar nicht schlecht.
Okay.
Also die sind besser als ihr Ruf.
Okay.
Ich finde sie, was ich vor allem mag, ist, dass wenn du das aufmerksam hörst und so bei den drei Fragezeichen hat es ja von Folge zu Folge hüpfen, weil wir fangen immer wieder bei Null an, es hört quasi gleich auf und dann nichts wird abgespeichert und wieder hochgeladen beim Start. Mhm. Und bei den drei Ausrufezeichen ist es schon sehr verwirrend, wenn man 10 Folgen überspringt.
Ah, okay.
Weil sie tatsächlich sie planen so staffelmäßig oder jahresmäßig, was passiert. Und sie haben eine horizontale Storyline mit den einzelnen Figuren. Und das finde ich super, das ist sehr, sehr modern gedacht. Die funktionieren auch alle irgendwie so im Einzelnen für sich genommen, aber so das Private und die haben halt eben auch ein Privatleben im Gegensatz zu den drei Fragen. und das finde ich äußerst charmant und klar, man kann sich drüber streiten, ist das irgendwie repräsentativ, wie Mädchen da so dargestellt werden, aber es ist ein, glaube ich, ausschließlich weibliches Autorinnen-Team, die schreiben und ich finde, da sind ähnlich gestrickt wie die drei Jungs. Sind sehr ambivalent, also sie haben sowohl eine Seite als auch eine andere. Ich finde sie nicht so stereotyp, wie sie verschrien werden. Ich glaube, was abschreckt, sind diese Illustrationen auf den Büchern, weil die so sehr girly-mäßig sind und ich glaube, die könnten durchaus ein bisschen frecher sein, weil die inhaltlich eigentlich auch frecher sind und ich finde es gelungen, ich höre die sehr gern. Also ich breche hier mal eine Lanze für die Kollegin.
Das drei Ausrufezeichen. Was mich mal interessieren würde, lest ihr auch die Bücher? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe seitdem ich mit, ich sag mal, 8 dieses eine Drei-Fragezeichen-Buch gelesen habe, nie wieder eins in der Hand gehabt.
Ich habe eins mal geschenkt bekommen als Kind irgendwann und habe es aber nie gelesen. Jetzt gepinkt. Ja, so. Und nee.
Ja, also ich habe tatsächlich durch die Arbeit angefangen, die Bücher zu lesen. Ich glaube einfach wirklich so aus dem Interesse ran, um zu sagen, so okay, ich bin super vertraut mit den Hörspielen. Ich will mal wissen, ich will mal abtauchen in diese Welt des Geschriebenen. Und war, hab mir dann meine Lieblingsfälle als erstes vorgeknöpft. Das war zu der Zeit der Feuerteufel. Und da hat es auch schon gleich Klick gemacht. Weil einfach entscheidende Sachen, oder was heißt entscheidende Sachen, aber Sachen, die mir saugut gefallen haben im Buch, habe ich festgestellt, das ist ja nicht neu für mich, weil die in der Hörspieladaption gar nicht drin vorkommen. Beispielsweise ist wir kriegen ja quasi den Fall beim Feuerteufel, wo es um so eine Art Stephen King-H.P. Lovecraft Autor geht, super Folge, fängt mit Halloween an, in einem Halloween Kostümladen, wo Peter sich eine Zombie-Maske kaufen will und das Mädel, was da arbeitet, stellt ihm dann diesen Jason Dark-Typ irgendwie vor. Und der wird dann irgendwie heimgesucht und ist ganz eklig mit Würmern, die an einer Glasscheibe runterrutschen.
Die muss ich mal wieder hören.
Hat so ein bisschen was von, wie so ein bisschen Carpenter-esque, ne? Also ich habe da immer so an Princess of Darkness gedacht und In the Mouth of Madness. Fand ich toll, war so eine richtig gute Horror-Hommage. Und dieses Mädel, was in dem Laden arbeitet, die ist so, im Hörspiel ist sie so ein bisschen so die Vermittlerin und dann darf die auch mal was sagen und so. Aber im Buch ist die voll dabei und da ist die schon voll im Fall involviert und drängt sich auch total auf und sagt so, ich will auch Detektivin werden. Und da müssen die Jungs so ein bisschen mit umgehen. Und das fand ich sehr sympathisch. Das war toll geschrieben. Das hat mir echt gut gefallen. Und es fehlt im Hörspiel halt total. Und da habe ich dann gedacht so, bei den Fällen, die du magst, oder vielleicht auch bei denen, die du nicht magst, lohnt sich das durchaus, mal die Buchvorlage zu lesen.
Okay.
Weil da eben doch einfach noch ein bisschen was dabei ist. Und den Aha-Effekt hatte ich dann auch schon sehr früh mit dem Gespensterschloss. Das war eins der nächsten Bücher, die ich dann gelesen habe, was mir jetzt sehr gut zugute kam bei der Adaption, wo ich es nochmal gelesen habe und dann nochmal. Und da fehlen auch entscheidende Dinge, die im Hörspiel schon allein aus dem Grund fehlen, weil in der Buchreihe ist es der erste Fall. In der Hörspielreihe haben sie es als 6. oder 11. Fall oder ich weiß es nicht genau, also sehr viel später ins Spiel gebracht, da ist ja der erste Fall der Superpapagei. Und alles, was vorher schon so als gegeben etabliert ist, also beispielsweise das Verhältnis zu Hitchcock und dass Morton sie durch die Gegend fährt, das wird alles im Gespensterschloss, im Buch, erstmal lang und breit erklärt, wie das zustande kommt. Du bist dabei, wie sie Hitchcock für sich gewinnen. Das ist ein ganz wichtiges Motiv in dem Fall, wie sie an diesen Fall kommen, weil Justus sagt, wir brauchen einen Leumund, wir brauchen jemanden, mit dem wir quasi werben können für unsere Detektivmarke, und deswegen schnappen wir uns Alfred Hitchcock, weil wir jemanden von der Schule kennen, die jetzt für den arbeitet, und das machen wir uns zunutze. Also Justus auch so ein Character-Trait, der vollkommen verloren geht in der Hörspieladaption, was Justus schon für ein gewiefter, eigentlich schon fast ein Arsch ist in dem Fall. Und deswegen ist die Lektüre von den Büchern, wenn man so sagt, so ja, es gibt ja auch nichts Neues oder das Neue, was kommt, es gefällt mir nicht, wenn man nur die Hörspiele kennt, vielleicht gar keine doofe Idee, sich dann einfach nochmal mit dem Quelltext auseinanderzusetzen. Also mir hat das unheimlich viel gebracht, mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht.
Wie ist das denn eigentlich, wenn man sozusagen ja für so eine Serie schon arbeitet, oder wenn man so sozusagen ein Fan einer gewissen Serie ist und plötzlich steht dann ein Verlag da und sagt, hast du nicht Lust, dazu eine Graphic Novel zu machen?
Ja, man denkt
natürlich, wie fühlt sich das an?
Man denkt natürlich erstmal, man wird verarscht. Also der Kosmos Verlag hat ja damals so eine Art, naja, nicht eine Ausschreibung gemacht, aber sie haben gezielt Leute angeschrieben, also Zeichner und Zeichnerinnen, wo sie gesagt haben, reicht doch mal was ein. Das war dann so ein bezahlter Pitch, gab es ein bisschen Geld für, und man hatte so zwei, drei Aufgaben zu erledigen, zwei Seiten aus dem Gespensterschloss adaptieren und die Jungs einfach mal die Characters zu zeichnen. Das war so der erste Schritt. Und dann gab es irgendwie so engere Auswahl und dann am Ende halt natürlich die Person, die den Zuschlag bekommen hat. Und das hat eine Weile gedauert. Und als ich da gefragt wurde, habe ich so gedacht, ja, was machst du mit? Du weißt ja auch, dass da viele wahrscheinlich gute Leute dabei sind. Also mach dir mal keine Hoffnung.
Okay.
Und dann kam aber irgendwie, also es hat glaube ich so ein Dreivierteljahr gedauert oder so, und dann kam irgendwie für mich wie aus dem Nichts, weil ich überhaupt nicht mehr mit gerechnet hatte, so der Anruf aus der Redaktion und so, ja, und ja, du bist es jetzt und du machst es jetzt für uns, bitte. Und das fand ich erstmal total seltsam. Ich dachte so, die wollen mich doch verarschen, das stimmt doch nicht. Und da war ich auch so ein bisschen so, ja, 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 witzig. Am Telefon, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch irgendwie echt andere Probleme, da war ich auf Wohnungssuche in Frankfurt und habe eigentlich viel mehr auf Rückrufe von Wohnungseigentümern und Maklern gewartet, was wirklich die Hölle ist, also in Frankfurt Wohnung zu suchen, und das war vor 10 Jahren knapp, also heute ist es wahrscheinlich noch viel schlimmer. Und dann habe ich erst viel später, habe ich gedacht, oh Mann, was war denn das? Und dann habe ich da nochmal angerufen in der Redaktion und habe gesagt, es tut mir leid, wie scheiße ich reagiert habe. Ich habe halt gerade auf einen anderen Anruf geantwortet, aber ich freue mich total, und dann bin ich auch schon am nächsten Tag oder 2 Tage später nach Stuttgart gefahren, um da die Redaktion kennenzulernen. Und zunächst mal war da natürlich schon so ein bisschen sehr viel Respekt und auch vielleicht ein bisschen Angst. Funktioniert es? Wird es angenommen? Was mache ich da eigentlich? Gerade die 3 Fragezeichen. Warum muss ich das jetzt ausgerechnet machen, dieses Tabu brechen? Werden die Leute das gut finden? Und da war ich schon ziemlich angespannt. Vor allem, als das Buch dann rauskam. Da wollte ich erstmal gar nichts von hören, weil ich wirklich irgendwie dachte, oh, das gibt einen Mordsbacklash, das findet niemand super. Und dann, hat sich aber das Gegenteilige zumindest durchgesetzt. Also es kam gut genug an oder so gut, dass der Verlag gesagt hat, wir machen auf jeden Fall einen zweiten Band. Und dann fing so ein bisschen an, sag ich mal, so ein Selbstbewusstsein da zu erwachen. Zu sagen, so, okay, irgendwie anscheinend geht das, anscheinend kann ich das auch irgendwie, dann wollen wir mal gucken, was da noch so geht, und das ist so von Band zu Band irgendwie gestiegen, bis hin zu der Hybris, dass ich gesagt habe, jetzt mache ich die halt. Ja, jetzt nehme ich es denen richtig. Also ja, es ist, ich glaube, was bleibt, ist, dass ich Fan bin, mehr jetzt von, glaube ich, tatsächlich so von dieser angelegten Ursuppe, denn mehr denn je, die Robert Arthur sich da ausgedacht hat. Natürlich auch durch die Weiterentwicklung, die sich manifestiert hat, durch die Weiterentwicklung zahlreicher Autoren und Autorinnen. Aber was geht mit diesen Figuren, also diese Welt und diese Figuren, das ist einfach super, um sich da ein bisschen auszutoben als Autor und auch als Zeichner. Das macht mir unheimlich viel Spaß. Also diese Annahme zu sagen so, ja, das sind nicht meine Figuren, klar. Aber ich kann mir die mal ausleihen und mit denen spielen. Mhm. Und das, was dabei rauskommt, dieses Spiel, was ich mit denen mache, das ist gut. Das passt. Das passt auch voll. Das fühlt sich nicht anders an als der Rest der Reihe. Das ist ein tolles Gefühl. Und das macht sehr, sehr viel Spaß. Und ich glaube, so, was dann halt weggeht, ist eben sowas wie, ja, die zum Einschlafen hören, also so ganz unbekümmert kann man dann natürlich nicht mehr damit umgehen. Man achtet auf viel mehr. Das macht auch Spaß, man ist ja auch irgendwie Nerd. Ich bin aber nicht so gerne Nerd, ich bin lieber Genießer und vielleicht, wenn mich was wirklich begeistert, lieber ein Enthusiast als ein Fan oder Nerd. Und ich glaube, ich kann immer noch ganz gut enthusiastisch mit den drei Fragezeichen.
Sag mal, ich bin auf deine Graphic Novels damals aufmerksam geworden. Ich habe gegenüber von einem Graphic Novel Geschäft gelebt in Hamburg. Aha. Ja, ist krass. Wie hieß denn das nochmal? In der Wohlfühlstraße. Das ist bockstark. Also wirklich starker Laden. Und mir ist da dein Stil, dein Zeichenstil, den du den drei Fragezeichen gegeben hast. Ich bin nämlich noch ein bisschen Nerd und mir ist irgendwie aufgefallen, mich erinnert so die Covergestaltung und die ganze Gestaltung der Novels so, dein Einfluss kommt schon, also du hast eben auch ganz selbstverständlich Carpenter und so gedroppt, also du hast schon die gewissen Horror-Einfluss, deinen Background, was Zeichnen angeht, ähnliches oder als irgendwie musikmäßig irgendwie, weil ich sehe so die Schriften und ich sehe die Gestaltung der Cover und denke so, ja, das könnte auch ein geiler B-Movie-Horror aus den 60ern sein, so dieses Cover. Das finde ich wahnsinnig stark. Also war das so...
Also da sage ich erstmal vielen, vielen lieben Dank. Das ist ein schönes Kompliment. Also die 60er sind auf jeden Fall ganz, ganz maßgeblich gewesen bei der Gestaltung von den Covern, weil ich komme da nicht drüber hinweg, dass die aus den 60ern sind. Ich finde, das ist wichtig, das zu wissen. Dass die jetzt nicht mehr in den 60ern spielen, ist ja klar. Aber dass das daherkommt und auch so ein bisschen diese naive Welt, die da aufgemacht wird, das finde ich schon irgendwie sehr wichtig. Und natürlich Hitchcock. Und ich habe dann tatsächlich mich so latent an Saul Bass orientiert, der für Hitchcock immer die großartigen Vorspänne gemacht hat von Vertigo und Psycho. Und ich glaube, so dieses leicht Scherenschnittartige, was gerade den ersten Band betrifft, rührt daher. Und dann ist es aber irgendwie gewachsen und ist tatsächlich so ein bisschen eher so auch, ja, tatsächlich so ein bisschen in die abstrakte Horrorfilm-Plakatwelt gegangen. Also Horror ist eins meiner Lieblingsgenres schon immer gewesen. Auch als, ich glaube, so meine erste Leselust habe ich empfunden, so mit 11, 12 Jahren, als ich Stephen King entdeckt habe. Ich glaube, wie viele meiner Generation. Wo dann einfach so die Lesefaulheit gebannt war und ich sofort, ich war fertig mit dem Buch, das nächste musste her. Und das ist irgendwie geblieben, natürlich auch so ein bisschen aus den 90ern, wo dann tatsächlich eben noch Kassetten mit verbotenen Filmen getradet wurden, irgendwie auf dem Schulhof und so, hast du Texas Chainsaw Massacre schon gesehen? Nein, hier hast du die Kassette. Boah, was ist das? Also ne, diese Suche nach dem heiligen Horrorkral, das hat bei mir einiges, das ist hängen geblieben. Also Horror ist, ja, und tatsächlich passt das ja auch bis zu einem gewissen Grad bei den drei Fragezeichen, weil es ja schon die gruseligste ist von diesen ganzen Kinder-Detektiv-Serien. Schon allein die Covergestaltung von Edgar Rasch, das Schwarz, verspricht düstere, schaurige Unterhaltung. Dann bei den Hörspielen natürlich auch die Musik. Aber wenn man dann auch mal guckt bei den Originaltiteln der amerikanischen Ausgaben, das Gespensterschloss heißt Terror Castle. Ne? Also es geht eindeutig in so eine Spooky-Richtung. Ja, und ich finde ja immer, auch wenn man es für Kinder oder Jugendliche macht, man darf da durchaus die Zutaten, die man auch Erwachsenen zumutet, mit anrühren. Ne? In dem Fall muss man alkoholfrei bleiben, aber ansonsten darf es eine Prise Horroroptik auch für Erwachsene sein. Es wird ja nicht explizit. So, also ich glaube, das, ja, das erklärt das vielleicht so ein bisschen, meinen Ansatz.
Wie schwer ist es denn aber tatsächlich, ja, so etwas, was tatsächlich vorher kaum in Bilder gebannt wurde, in Bilder zu
Spannend.
machen, zu bannen?
Also in dem Moment, wo man sich frei macht von, also am Anfang war es halt wirklich dieses so, ich muss mich komplett frei machen von der Erwartungshaltung, was Fans darüber denken könnten. Ich habe diesen Auftrag, ich will diesen Auftrag machen, also muss ich da einfach durch und muss auch ein bisschen irgendwie mir die dickste Hose anziehen, die ich gerade irgendwie zur Verfügung habe, um zu sagen, ja, ich mache das, ich kann das. Natürlich war da auch die Unterstützung vom Verlag, ne? Also die haben ja nicht einfach nur gesagt, probier mal, vielleicht wird das ja was, sondern nee, die haben mich ja richtig auch gefördert und unterstützt und haben gesagt, das finden sie super und dergleichen. Und ich habe von Anfang an eine großartige Redakteurin, mit der ich Gott sei Dank immer noch zusammenarbeite, die einfach, ja, also ich glaube, das kann ich ruhig sagen an der Stelle. Ich habe noch nicht mit vielen Redakteurinnen zusammen oder Redakteuren zusammengearbeitet, aber Anja, falls du das hörst, du bist ein echter Glücksgriff. und naja, wie gesagt, also man muss ein bisschen die Traute haben und das ausblenden. Und dann ist es natürlich so, es gibt ja durchaus beschreibende Texte, die sagen, wie die aussehen. Und die hat der Verlag natürlich auch gesammelt. Ne? Also da gibt es eine Art Style Guide. Wir wissen ungefähr, wie die aussehen. Die Größe, Körperumfang, vielleicht auch Haare und Kleidungsstil und dergleichen werden einfach immer mal textlich beschrieben. Ne? Also da wird ja nicht gesagt, da kam Justus, er sah aus wie ein Blatt Papier. Sondern natürlich werden die beschrieben. Gerade Justus wird in den Büchern aufs Vortrefflichste von Robert Arthur beschrieben. Der ist ja ein ganz, ganz körperlicher Typ. Und das ist natürlich eine tolle Inspiration. Und das habe ich allerdings erst nach dem ersten Band so richtig rausgefunden, weil das hat der Verlag mir nicht so wirklich kommuniziert. Ich glaube, das haben sie mit Absicht gemacht, einfach um mich da irgendwie nicht zu befangen. Aber es gibt natürlich in den amerikanischen Originalausgaben gibt's Illustrationen mit. Und ich finde das erstaunlich, weil so wie ich sie interpretiert habe, ist es nicht weit davon entfernt, wie sie tatsächlich in diesen Illustrationen von Harry Kane, hieß der Illustrator, großartiger Illustrator, aussehen. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass, also klar sagen vielleicht viele oder einige, ja, so wie die in den Comics aussehen, so habe ich mir die aber nicht vorgestellt. Ich muss sagen, komischerweise sind die natürlich auch nicht so in den Comics, die ich gezeichnet habe, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ich habe sie mir nämlich auch komplett anders vorgestellt. Aber als ich dann die Texte gelesen habe, kam ich eben auf dieses Ergebnis. Und das Ergebnis ist ziemlich nah an dem, wie sie schon mal gezeichnet worden sind. Und das finde ich irgendwie, das war ein seltsamer Effekt, den ich hatte, als ich dann das erste Mal ein Three Investigators Buch in den Händen hielt. Das habe ich nicht gegoogelt. Ich habe das gefunden in einem Antiquariat in New York. Da habe ich Urlaub gemacht, nachdem ich den ersten Band abgegeben hatte und bin da in ein Buchantiquariat gegangen und habe gar nicht danach gesucht. Und auf einmal hielt ich The Laughing Shadow in der Hand und da waren diese ganzen Illus drin. Da habe ich gedacht, das ist jetzt irgendwie ein Wink des Himmels. Das kann doch gar nicht sein. Ich habe gerade dieses Buch gemacht. Ich muss davon jetzt irgendwie Abstand gewinnen. Ich habe die ganze Zeit nur die drei Fragezeichen gehört, nur gezeichnet, nur immer wieder gelesen und jetzt wollte ich nach New York und was ganz anderes und dann gehe ich in diesen Buchladen, da sind sie schon wieder und haben mich schon wieder eingeholt. ja, also das ist ein bisschen magischer Moment. Genau. Und ich, ja, also ich denke, ich kann sie mir jetzt halt schon gar nicht mehr ohne. ich stelle sie mir jetzt so vor, wie ich sie zeichne. Ne? Also da gibt es kein Vertun. Das ist das für mich jetzt so manifestiert.
Wenigstens gab's einen. Gab es eine Rückmeldung zum Beispiel von den Sprechern? Das sind ja die am nächsten dran sind an diesen, nicht optisch jetzt, aber so vom, also ich habe gerade mit dem Andreas gesprochen und der hat erzählt, als der angefangen hat, war der ja selbst noch ein kleiner, was heißt keiner Junge, aber ein relativ, war im Alter der drei Fragezeichen. Inzwischen ein gesetzter Mann, der neben dem Peter auch Lucy in Lucifer mitspielt und einfach den Teufel spricht. So, also teilweise völlig absurd. Also morgens spricht er dann einen jungen Detektiv und abends spricht er Amazon-Serie über den Teufel.
So. Jedes Mal, wenn du diese Amazon-Serie anmachst, rennt er ins Studio und spricht das währenddessen ganz schnell ein. Und wenn du auf den Kassettenrekorder drückst, dann rennt er in den Kassettenrekorder und spricht daraus.
Nee, er hat erzählt, dass er an manchen Tagen beides an einem Tag aufgenommen hat.
Ich weiß, ich mache nur Spaß.
Genau. Aber hast du da eine Rückmeldung gekriegt, dass die gesagt haben, so sah es auch
so
in unserem Kopf
aus. Nicht, so sehen wir gar nicht
aus. So sehen wir gar nicht aus.
Nee. Warum hat Justus keine Glatze?
Nee, ich habe keine Ahnung, wie die es finden, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Vielleicht finden sie es gut. Vielleicht interessiert sie es auch gar nicht. Vielleicht mögen sie keine Comics. Vielleicht mögen sie die Comics nicht. Vielleicht finden sie die drei Fragezeichen Kids Comics besser. Vielleicht finden sie jetzt auch die Adaption, die Ines zeichnet, also von dem Gespensterschloss besser. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Das ist einerseits ist eine berechtigte Frage und ich frage mich das auch manchmal. Andererseits, es würde wahrscheinlich nicht viel für mich ändern, wenn ich es wüsste. Ich würde es ja trotzdem weitermachen.
Ja.
Und natürlich wäre es schön, wenn sie sagen würden, so, ja, super. Also, wenn ihr das hört, ruft mich an, sagt, das ist super. Wenn ihr es nicht super findet, ruft mich nicht an.
Ja, sehr gut.
Ja, also, da bin ich relativ entspannt. Also, ich glaube, so vor knapp 10 Jahren, da habe ich schon so ein bisschen drauf gewartet und irgendwie drauf gehofft, aber jetzt ist man halt auch eine Weile dabei. Und
jetzt ist die Traurigkeit gesungen, hat sich festgebrannt. Jetzt müsst ihr auch nicht mehr kommen.
Ich habe mir im Suff einfach Rocky Beach ausgedacht. Da habe ich gedacht, ich fertig. Das habe ich vorhin schon mal gesagt. Wahrscheinlich ist es gar nicht lustig. Aber nein, also es haben sich einfach so ein paar Parameter für mich verschoben an der Arbeit dran. Und eigentlich ist man als Maverick am Anfang da ein bisschen mit größeren Augen dabei und hat andere Hoffnungen und es ist was ganz Tolles, dass es einfach größtenteils ein Genuss ist, diese Bücher machen zu dürfen. Zum einen durch die Zusammenarbeit mit Kalle Klaus, mit dem ich die regulären Bände schreibe. Kalle ist ein toller Comic-Kollege, also auch Comiczeichner und Autor, ist aber auch im Hörspiel verankert. Der schreibt beispielsweise die Teufelskicker-Hörspiele. Wo ja auch Oliver mitspricht und wir ticken einfach sehr gut miteinander und es macht sehr viel Spaß, sich diese Fälle miteinander auszudenken und dann macht eben tatsächlich auch das Zeichnen mir sehr, sehr viel Spaß. Also ich habe jahrelang irgendwie auch Aufträge zeichnen müssen, wo ich gesagt habe, so, um Himmels Willen, warum muss ich das denn jetzt zeichnen, nur für Geld? Ja, ich brauche Geld, also ja, dann muss ich zeichnen. Ja, ich brauche auch immer noch Geld, aber dann was zeichnen zu dürfen, woran man eben, wo eben das Herz auch irgendwie dran hängt. Und man sagt so, ja, jede Seite ist irgendwie größtenteils ein Genuss. Es gibt auch fürchterliche Seiten, wo zu viele Autos drin vorkommen. Ich hasse Autos zeichnen. Das hat sich seit dem ersten Band nicht geändert. Also vielen Dank an Eva und John, die mir beim zweiten Band da gleich den Rolls-Royce reingeschrieben haben. Aber das war okay. Dafür bin ich tatsächlich extra ins Rolls-Royce-Museum in Österreich gefahren, um den richtigen Rolls-Royce zu finden für Morten. Das war ein schöner Ausflug. geiles Ding, wenn ihr da mal hinfahrt. Dornbirn ist direkt am Bodensee. Ist eine alte Fabrikhalle mit drei Stockwerken. Oder stehen 300 Rolls-Royce irgendwie. Und ich habe dann auch mit dem Typ, der den, das ist so ein richtiger Urmechaniker, der da irgendwie diese Rolls-Royce restauriert. Und mit dem habe ich mich beraten und gesagt, so 60er Jahre Hitchcock. Und dann meinte ich so, Moment, Moment. Hier der, weiß schon gar nicht mehr, ob es Phantom 2 oder irgendwie Silver Cloud, irgendwas. Es steht auch irgendwo im Buch drin. Und ich meine, so, das ist einer der ganz, ganz seltene Auflage, gab es noch so und so viel Stück. Und einen davon hat Hitchcock gehabt. Und ich dachte so, gut, der Rolls-Royce, den Morton gefahren hat, der hat ja nicht Hitchcock gehört, aber die Verbindung ist so nah dran, der muss es
Ja. Ja, stark. Sag mal, kannst du dir vorstellen, warum es nicht mehr Merchandise um diese drei Fragezeichen gibt? Also warum gibt es nicht Rocky Beach aus, ich weiß nicht, Klemmbausteinen? Oder warum gibt es nicht
Also es gibt ja
Rocky
jetzt,
Beach zum Nachbauen?
mittlerweile so ein bisschen Merchandise mit Thalia haben sie da eine
Ja,
Kooperation, wo es
genau. Aber
geile
Spielzeug meine
Socken
ich.
gibt. Spielzeug. Also ich glaube, es liegt daran, dass das müsste eine deutsche Firma machen. Die sehr auf den deutschen oder europäischen Markt um Deutschland rum fixiert ist, weil es einfach eine international ziehende Marke ist. Ne? Also die Überlegung beispielsweise, warum macht Lego das nicht? Lego macht es nicht, weil die drei Fragezeichen nicht Star Wars und Harry Potter sind. Auch wenn
Ja,
wir da
okay.
nah drankommen hierzulande im Wert. Aber dann gehst du nach Frankreich, da gibt es zwar auch drei Fragezeichen Bücher, aber nicht in dem Hype-Umfang. Das lohnt sich nicht. Das würde nur passieren, wenn Amerika die wieder entdecken würde und über sowas wie eine Netflix-Serie auf einmal so retromäßig
Geil.
wieder aktivieren würde. Dann wäre das auf einmal ein internationales Ding, wovon man reden könnte. Ich bin immer der Meinung, anstatt Lego, ist auch natürlich eine internationale Marke, aber doch auch ein bisschen, glaube ich, mehr auf den deutschen Markt fixiert. Ich finde einen Schrottplatz unseren Rolls-Royce und die Jungs von Playmobil richtig gut.
Absolut.
Richtig. Wollte ich dir auch gerade
Da bin
sagen.
ich, da wäre ich voll bei. Also es
Ich habe
gab
schon darauf gewartet, dass ich drankomme. Geil.
ist tatsächlich, gibt es ein Lego Ideas? Also bei Lego kann man ja einreichen, eigene Sets, die dann Unterstützer kriegen. Und es gab tatsächlich den Schrottplatz. Es hat einer da drin den Schrottplatz von Rocky Beach
Ich glaube, den kenne ich sogar.
gebaut.
Der hat mich damals, als ich noch auf Twitter war, auch irgendwie angedingst und gesagt, guck doch mal, ob du voten willst. Habe ich dann auch gemacht.
Genau.
Das finde ich ein total hehres Ziel. Aber wie gesagt, ich glaube einfach wirklich, Lego
Ja.
wird das nicht anfassen, weil es einfach zu sehr auf den deutschen Markt fixiert ist. Und ich glaube, die machen nicht so custom-made dann nur für ein Land. Also
Ja.
selten. Könnte ich mir nicht vorstellen. Und dann ist natürlich auch die Sache, ne, da müssen dann die University of Michigan, Cosmos und Sony irgendwie wahrscheinlich ihr Okay geben. Und dann, ja, ich weiß es nicht. Aber vielleicht hört es ja jetzt irgendwie der Herr Playmobil und sagt so, ach, ich rufe morgen mal bei Cosmos an. Da habe ich doch was gehört. Die drei jungen Herren hatten eine gute Idee. Stellen Sie mich doch bitte zu Ihrer Lizenzabteilung durch. Wer weiß.
Playmobil sitzt doch in Fürth, oder nicht?
Ja, die machen doch auch jetzt so. Die haben doch jetzt die ältere Zielgruppe entdeckt. Die haben doch mit Enterprise
Genau.
und
Der ist von Playmobil. Ich halte hier
ja,
gerade einen Marshmallow
das
Man.
A-Team.
Marshmallow Man und aber auch
Knight Rider.
Knight Rider,
Also alle
A-Team.
unsere Helden aus den 80ern. Und warum nicht die drei
Gibt
Fragezeichen?
es MacGyver eigentlich vom Playmobil? Das wäre auch nochmal was, oder? Wow.
Das MacGyver müsste dann wahrscheinlich so. Das müsste dann so Lego-Technik sein. Oder wo dann noch
Aber
so.
zurück in die Zukunft.
Stark.
Aber gibt es da, zurück in die Zukunft gibt es ja auch von Playmobil und von Lego tatsächlich.
Hirn, die im
Also,
selben
ja.
Universum existieren, kann man dann mit denen gemeinsam spielen? Kann man den Lego Marty McFly in den Playmo DeLorean setzen? Geht
Ich glaube, dann fällt das Universum zusammen.
Nee, dann kriegst du eine
das?
Klage aus Billund.
Genau.
Und aus Fürth.
Und das
Kriegst Dänemark und Frankenverbot.
Also das wäre doch, also ich glaube, wenn das passieren würde, dass Lego mit Playmobil ein Crossover macht, dann hätten wir doch reelle Chancen auf sowas wie Frieden auf Erden, oder?
Ohne Witz.
Sollen wir doch mal anstreben.
Das ist eine großartige Idee. Ganz ehrlich, früher hat man doch das, ich habe immer, meine Lego-Männchen haben immer gegen die Playmobil-Männchen gekämpft.
Was? Nein. Ach so.
Doch. Die mussten immer gegeneinander kämpfen und die Playmobil-Männchen waren viel schwerer bewaffnet. Die hatten nämlich alle Gewehre und bei Lego ist ja so ein bisschen pazifistischer angehaucht. Da gibt es nicht so viele Gewehre, außer du gehst in diese in die Star Wars-Ecke jetzt heute und früher damals bei den Pirates. Die hatten auch Gewehre. Also waren meine Lego-Figuren deutlich schlechter bewaffnet als die Playmobil-Figuren.
Aber waren es denn mehr? Konnten die in Zahlen?
Nee, ich hatte deutlich mehr Lego. Also deutlich, deutlich mehr Lego als Playmobil. Und die haben aber gegeneinander gekämpft. Aber tatsächlich finde ich einen Schrottplatz und so ein Wohnmobil und finde ich eine sehr attraktive Vorstellung.
Ja.
Vom Playmobil.
Ich glaube, damit könnte man dann eben auch tatsächlich gut spielen. Ja, also ich habe auch mit Lego gespielt früher, aber auch mit, mein Bruder hat mehr mit Playmobil gespielt, aber ich fand das immer, obwohl, ich weiß es nicht.
Also ich kann mir das schon gut vorstellen, so ein Justus, Peter und Bob Playmobil Set irgendwie und dann, keine Ahnung, und ein Set mit dem gelben Käfer oder so.
Dann kann Playmobil die 3 Fragezeichen machen und Lego macht die 3 Fragezeichen Kids, die sind ja auch kleiner.
Mhm. Ja, gar nicht schlecht. Gute Idee. Guter Punkt, Herr Tauber.
Ich setze mich morgen mal ins Telefon. Einmal Produktabteilung.
Erwähnen unsere Namen.
Auskunft. Ja, einmal. Geben Sie mir Lego.
Auskunft.
Ja, Herrn Lego.
Vermittlung, genau.
Vermittlung. Und dann stecken so Frauen so Kabel um in so Holz.
Genau.
Ja. In Dänemark ist das noch so.
Ja, in Dänemark ist das so.
Ja. Genau, aber. Was ich noch, eine kleine Anekdote so auf der Zielgeraden unserer Folge. Der Peter-Sprecher, also Andreas, hat erzählt.
Das ist Jens. Moment. Jetzt kriegst du gleich Ärger mit den Fans. Also Jens spricht Peter und Andreas spricht Bob.
Ja, genau. Sorry. Jetzt also nochmal.
Rausschneiden.
Also, Bob hat erzählt, dass die Frau von Körting, die ja so Heike-Dine Körting, die ja diese ganzen wichtigen Hörspiele verantwortet, bis heute auch noch in Hamburg im Roten Baum dort ihr Studio hat und alle pilgern mit Ehrfurcht dahin auch. Und die backt ab und zu Kirschkuchen tatsächlich für die Aufnahmen. Und ich habe dann gedacht, okay, cool, google ich mal. Und es gibt tatsächlich einen Haufen Rezepte für den Kirschkuchen von Tante Mathilda.
Ja.
Und bei den 3 Fragezeichen Kids wird das richtig auf die Spitze getrieben. Die essen den ganzen Tag nur Kirschkuchen.
Das ist natürlich, also da steckt, gibt es sowas? Da steckt wahrscheinlich Koppenrad und Wiese dahinter.
Ja, komm rein.
Das ist alles schon eingefädelt, eingetütet, sozusagen.
Ja. Ich gibt, glaube ich, nicht die Tiefkühltorte.
Die Benjamin.
3 Fragezeichen.
Aber die ja, genau, wollte ich gerade
sagen. Habt ihr sie schon probiert?
Nein, die gibt es bei mir hier nicht.
Habe ich
das Gefühl.
Ich habe sie auch nicht Aldi. In Läden gesehen.
Bei Aldi?
Bei Aldi. Natürlich, Aldi Nord, Aldi Süd hat das.
Beim Aldi noch nicht gesehen.
Also, Birk, du redest so, als hättest du sie schon probiert.
Ich habe sie schon probiert.
Und?
Ich habe die eine ist 3 Käse, glaube ich.
3 Käse oder hoch, 4 Käse. Das passt voll gut.
Ja, das Problem ist, die ist sehr, sehr mächtig. Also du isst sie und danach kannst du nichts mehr essen den Rest des Tages. Also du hast
Challenge Käse, accepted.
So ein Käsekoma.
Okay.
Käsekoma.
Und ich habe quasi den Fehler gemacht, wir haben die so nach und nach nacheinander in den Backofen geworfen und haben erst die Käsepizza uns geteilt, meine Frau und ich, und waren dann schon völlig platt und haben kaum noch was essen können. Und dann kam die deutlich leckere Salami, scharfe Salami-Variante. Und das konnte man nicht mehr so genießen, wenn man schon so vollgestopft war. aber ist tatsächlich von der Qualität her eine solide Tiefkühlpizza.
Wichtige Frage, vielleicht habt ihr es ja rausgefunden, wenn du sagst, ihr habt es dann nicht ganz geschafft. Schmeckt sie auch kalt?
Nee, das haben wir nicht rausgefunden.
Okay, weil das finde ich eine ganz wichtige Frage bei Pizza, ob man die sich bestellt, selber macht oder tiefkühlmäßig aufbackt. Gute Pizza schmeckt kalt auch immer noch gut am nächsten Tag.
Ja. So sieht's aus.
Genau. Und was ich aber ganz witzig finde, ist tatsächlich, dass du da so einen QR-Code hast, den du scannen kannst und dann kannst du quasi in den 12 Minuten Pizza aufbacken, kannst du einen Fall lösen. Mhm. Das ist auch ganz witzig. Also das kann man wirklich ganz nett machen, während man so am Handy in der Küche steht und so halb hungrig auf seine Tiefkühlpizza wartet.
Halbhungrig.
Kannst du das so ein bisschen durchspielen? So. Das ist echt ganz witzig. Ist so ein bisschen ähnlich wie, es gibt ja auch die drei Fragezeichen als Alexa-Skill.
Was?
Da kannst du es ja auch so als interaktiven Fall lösen.
Ah, okay. Ich habe keine Alexa, deswegen. Siri, hast du auch die drei Fragezeichen interaktiv?
Nee, das ist ein...
Hey Google, hast du die drei Fragen? Mist, okay. Also ich habe keine Alexa.
Dann genau, also es ist tatsächlich ein Alexa-Skill.
Okay.
Stark.
Wo sind sie eigentlich nicht? Sie sind einfach überall. Oder fragst du noch, warum gibt es keine Spielzeuge?
Ja, genau. Ja. Aber es ist tatsächlich das Haus der Angst, heißt das Ding. Mhm. Und da kannst du halt den Fall mit denen lösen, so.
Okay.
So.
Crazy shit.
Die sagen was und dann musst du immer sagen, willst du quasi die Nacht im Park verbringen oder willst du am nächsten Tag weiter ermitteln und so.
Choose your own adventure.
Genau, so ein bisschen, ist eigentlich eine ganz coole Geschichte, also das kann ich mir auch bei den drei Fragezeichen vorstellen. Was mich jetzt nochmal so als Abschluss interessieren würde, bist du denn auch so, findest du auch diese Escape Room drei Fragezeichen, die jetzt ja auch bei Cosmos rauskommen und so, bist du da auch so drin oder ist das eher so, dass du sagst, komm, nee.
Ich sage jetzt mal was Ketzerisches, ich hoffe, der Verlag hat nicht so lange durchgehalten. Ich bin nicht so der Fan von Escape Rooms. Ich hab mal einen Exit-Fall, einen der ersten drei Fragezeichen Exit-Fälle, haben sie mir zu Weihnachten geschenkt, dann habe ich den mit Freunden gelöst. Ich fand's so, ja, das war super einfach. Vielleicht war es auch die leichteste Stufe, ich weiß es nicht. Und ich fand's nicht so ein geiles Spielerlebnis einfach. Also ich mag kooperative Spiele auch. Da, wie gesagt, ne, also da hat Cosmos ja auch durchaus andere Sachen noch zu bieten. Die haben vor kurzem eins rausgebracht, das heißt Robin Hood. Das ist auch so mehr so kooperativ. Das ist ganz geil. Aber diese Exit-Sachen, das ist so irgendwie so ein komischer Hybrid aus so eine schnelle, dreckige Runde Pen and Paper, ohne Pen und Paper und ohne Figuren. Und man hat alles irgendwie so vorgegeben und dieses Rätsel lösen. Das ist irgendwie, ich glaube, es liegt an diesem Rätsel lösen. Das ist nicht so meins. Vor allem nicht so im Kopf oder dann nur mit so ein bisschen Zutaten. Ich mag das, da bin ich dann schon so Computerspiel geprägt. Also das müsste dann so eine Welt sein wie Myst oder sowas, wenn ich
da
irgendwelche Rätsel
löse. Myst und,
also da brauche ich was Visuelles. Ich bin einfach da, visueller Mensch. Und wenn es schon nicht irgendwie ein Computerspiel ist, dann doch wenigstens irgendwie ein Brett oder ordentliche Karten. Also ich bin auch immer noch, spiele immer noch regelmäßig mit einem Kumpel. Das längst, glaube ich, nicht mehr erschienene die Siedler-Kartenspiel, dieses Zwei, was man zu zweit spielen kann.
Ja.
Mit allen Erweiterungen, wir knallen einfach alle Erweiterungen drauf. Das ist dann so ein Endlosspiel von 4 Stunden und am Ende ist es scheißegal, wer gewonnen hat. Hauptsache, wir haben diese Stadt ausgebaut. Das ist mehr so meine Sorte von Spielen, deswegen gehen diese Exit-Spiele nicht so ganz an mich. Und ich finde auch irgendwie, verdammt normal, die sollen doch schließlich die Fälle lösen, die drei Fragezeichen. Warum denn ich und meine Freunde? Das ist doch deren Beruf, also deren Hobby oder deren, deren Leidenschaft. Also dann, die brauchen uns doch nicht. Aber
genau.
Das können andere ja durchaus gerne anders sehen.
Das wäre, morgen rufen wir nicht nur bei Playmobil an, sondern auch bei Kosmos.
Bei Kosmos.
Bei Kosmos und sagen.
Und petzen halt, erstmal.
Nein, nee, ich bin ja für ein Rocky Beach Pen and Paper.
Oh.
Stark.
Ja, das so, so wie, ich weiß nicht, ob heute noch Pen and Paper gespielt wird. Ich,
natürlich, das geht wieder los.
Gibt es noch Schwarze Auge? Gibt es noch Leute, die Schwarze Auge und sowas spielen?
Also wenn du mich fragen würdest, ob ich auf meine alten Tage noch Lust hätte, mich einer Midgard-Kampagne anzuschließen, wäre ich sofort dabei.
Es werden auch immer noch Pen-and-Paper-Spiele bei Rocket Beans übertragen. Ich glaube, fast sogar wöchentlich, glaube ich.
Ja, also ich glaub,
Pen und Paper hat viele Jahre erfolgreich die Frauen von mir ferngehalten.
Bis du deine Frau kennengelernt hast.
Nee,
bei einem Pen and Paper Spiel.
Da war ich schon ganz lange raus. Aber mit Pen and Papers hat man die Pubertät und alle anderen waren schon cool und du hast noch mit den Orks rumgehangen.
War meinst du jetzt deine Freunde oder? Achso, okay, ja.
Ja, beides. Also ich glaube, einige dieser Pen and Paper, hoffentlich hören die nicht diesen Podcast, hatten Ähnlichkeiten mit Orks.
Also ich.
Nur das. An die kam ähnlich wenig Licht ran. Sie hatten nur mehr Herrenbusen.
Und geruchstechnisch war das wahrscheinlich auch. Ja. Egal.
Also lassen wir das. Also wir kommen auch in.
Ganz kurz sagen, da ich ja mich sehr viel in der Comic-Szene aufhalte.
Oh ja.
Da muss ich sagen, ist es schon so, da mal eine Frau oder zu treffen, die nicht Pen and Paper mag. Das ist schon eher seltener. Also das ist tatsächlich so, also ich kenne viele, auch Kolleginnen, die das auch tatsächlich teilweise auch noch aktiv machen, also in Gruppen sind. Wir haben natürlich alle viel weniger Zeit, weil wir alle viel älter sind. Aber das geht schon so ein bisschen Hand in Hand. Comics und Rollenspiele, das ist schon, das Klischee stimmt.
Und ich war auch früher regelmäßig in einem Comicbuch, ich bin ja in der Nähe von Hannover aufgewachsen und ich war regelmäßig wenn meine Eltern in Hannover waren, wurde ich immer in einen Comicbuchladen unter dem Bahnhof in der Passerelle so geparkt. Da konnte man mich einfach auch mal eine Stunde lassen.
Das ist diese dubiose Einkaufspassage direkt am Hauptbahnhof, ne?
Ja, unter dem Ding.
Aber ja,
den gibt's nicht mehr. Der, da unten unter dem Ding war das noch, wo heute die Drogenszene ist. War damals schon ein zwielichtiges Ding, aber okay. Aber das war so ein Comicbuchladen, wie man ihn aus der Big Bang Theory kennt. So wirklich so, wer da in den 90ern eine Frau reinmarschiert, die wären da drin gestorben. Der wäre hyperventiliert, der wäre der Erste den Herzinfarkt gekriegt. Die hätten alle geschwitzt. Die hätten kein Wort mehr rausgekriegt.
Das waren die 90er.
Das waren die 90er. Und heute ist es. Heute sind sie alle.
Ja, wenn ich dir jetzt sage, dass Hannover einen der besten Comicläden in ganz Deutschland hat, der von zwei Frauen geführt wird.
Wo ist der?
Der ist. Gott. Ich habe auch mal in Hannover gewohnt. Ich müsste es eigentlich wissen.
Ungefähre Beschreibung.
Gegenüber ist irgendwie so ein Zeitungsgebäude. Das ist.
Matzak. Genau. Ja, ich weiß, was es ist. Genau. Ja, kenne ich. Den kenne ich auch, den Laden.
Ja, der ist super.
Ist das der Comics mit X? Also einfach nur.
Genau.
Was? Ja. Doch, ja. Ich habe gegoogelt, sorry.
Ja, also absolut empfehlenswert, wenn man hier mal Werbung für gute Comicläden machen darf.
Ja. Also da hat sich viel getan.
Ja, da hat sich sehr viel getan. Ich habe in Hannover, ich bin ja in den 80ern in Hannover aufgewachsen für ein paar Jahre und da sind wir mal zu Schmoll und Seefeld gegangen.
Ja!
Und da haben wir die Hörspielplatten und die Schlümpfe-Comics, mit denen ich aufgewachsen bin,
gekauft. Wow.
Ja.
Ich war leider nie in der Comic-Szene. Ich finde es wahnsinnig spannendes Feld. Habe irgendwann mal angefangen, mir Weißblech-Comics zu kaufen, diese deutsche Comic-Serie. Ja, fand ich total krass. Weil das ja auch dieser Style ist halt einfach auch so geil retro-mäßig angelehnt, ne? Finde ich super. Hab dann irgendwann aber auch wieder das Interesse verloren. Ich bin irgendwie ganz stumpfer Asterix-Leser einfach nur. Aber ich glaube, da gibt es wahnsinnig geile Sachen.
Mein Vater hat mich als Kind zum Prinz Eisenherz und dem roten Korsan gebracht.
Das ist natürlich klassischster.
Das ist auch oldschool, oder?
Ja, also so super, super oldschool.
Ja. Mein Vater, Jahrgang 44, muss man dazu sagen. Und der hat das, der hat diese beiden, das, das hat mich sehr geprägt. Und dann Lucky Luke Asterix. Ja. Das war das, was, was absolut hängen geblieben. Asterix bis heute.
Also dieses krasse Comic, so dieses Spawn und sowas, das ist ja, das ist so, glaube ich, so nochmal was ein ganz anderes Level, oder?
Ja, Spawn war, war ja schon so die 90er. Das ist ja schon
fast okay. gar nicht ich, wie, mehr wie du, okay.
existent, glaube ich. Das hat in den 90ern Comics echt nochmal irgendwie ein bisschen weiter nach vorne gebracht. Mhm. Wurden dann halt edgier und noch brutaler und grafisch halt nochmal eine andere Nummer. Mhm. Aber ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn man heutzutage sagt, dass das seit ja, fast nun mal seit 20 Jahren, was den Markt und auch die Käuferschaft bestimmt und einen großen Einfluss hat, ist einfach der japanische Comicmarkt, also mit Manga. Mhm. Das hat das ganze Feld nochmal so neu aufgerollt und auch mit tollen Titeln, aber halt auch mit einer Masse an Büchern.
Ah, es gibt ja diesen einen Mangaka mit diesen Horror-Mangas, wie heißt der nochmal? Junji Ito. Ito, Junji Ito, alter Schwede, ja. Stark, ja. Bockstark.
Ja, gut, da bin ich jetzt raus.
ja, also das, um das abschließend irgendwie kurz zusammenzufassen, also es lohnt sich immer mal wieder, auch wenn man mal eine Affinität hatte zu Comics, die vielleicht nochmal anzuzapfen und zu gucken, was so mittlerweile im Handel erhältlich ist. Weil Comics da jetzt auch nichts anderes machen als ein Angebot von Serien oder Filmen. Es ist super breit gefächert. Du kriegst unheimlich viel mittlerweile in Deutschland. Es kommt mittlerweile unheimlich viel sehr unterschiedliches Zeug aus Deutschland, fast für jeden Geschmack. Und deswegen ist es auch super, dass das Kosmos das entschieden hat, die drei Fragezeichen mit Comics zu begleiten. Weil es A, für die Reihe eine interessante Nebenschiene ist, aber auch für Comics selbst ein ganz großer Gewinn, dass es eben mit einer Marke zusammenhängt, die viele Leute kennen und deswegen Bock drauf haben, die zu lesen. Und wenn davon dann jeder 20. irgendwie sagt, so, naja, war doch eigentlich ganz gut, mal wieder einen Comic zu lesen, kaufe ich mir vielleicht noch einen anderen von irgendeiner anderen Reihe oder ein anderes Buch, dann ist für das Medium Comic hier eine Menge getan.
Und man muss ja auch sagen, dass wir als Eltern natürlich auch in einer prädestinierten Lage dafür sind, weil wir ja uns auch wieder mit Comics beschäftigen.
Ja.
Weil Kinder ja auch einfach sich irgendwann Asterix entdecken und dann diese ganzen, die da drauf aufbauen. Und da kann man ja auch eben mal auch links und rechts des Weges. Ja. Schauen, so. Wie zum Beispiel jetzt bei mit einer Graphic Novel mal zu schauen und nicht eben die drei Fragezeichen Kids-Comics sich nur zu kaufen.
Aber zumal es auch ganz viele, also gerade gibt es unheimlich viele tolle neue Comics, die an Kinder gerichtet sind, die jetzt eben nicht Asterix sind und so, sondern so auch so ein bisschen wirklich mehr auf Kinder ausgerichtet sind von der Machart und der Erzählung. Also da ist gerade wirklich einiges am Entstehen hier in Deutschland.
Ja.
Das empfehle ich nachdrücklich, sich da umzutun und nachzugucken, weil Kinder, da adaptiere ich jetzt einen Werbespruch von diesen Verlagen, Kinder lieben Comics. Das ist tatsächlich so der Marketingspruch von einem neuen, von Reprodukt hat es irgendwie mal auf den Markt gebracht, die ja eigentlich ansonsten auch eher für erwachsene Comics gemacht haben, jahrelang. Aber es stimmt, Kinder lieben Comics. Und vielleicht kann die Liebe zu Comics eben auch so ein bisschen mitwachsen, wenn man älter wird oder man kann sie wieder entdecken. Dann eben auch durch die Liebe zu was man als Kind lieb gewonnen hat, wie die drei Fragezeichen. Auch wenn man sie, wie wir, erst im Erwachsenenalter kennengelernt hat und zu schätzen gelernt hat. Aber da ist natürlich eine gehörige Portion Kindheit mit dabei.
Ja, und man kann ja einfach auch sagen, dass man heute in einen Comicbuchladen gehen kann, ohne
ohne den Trenchcoat-Kragen hochzustellen.
Und den Hut ins Gesicht zu ziehen.
Genau, und nach einer
Papier. Das Cap quasi zu sagen, ja.
Ja. Wie als Mützenträger dann.
Ja, zu sagen, nee, scheiße.
Nein, der hat mich gesehen.
Der hat mich gesehen, genau.
Ich kaufe das für meinen Vater, ja.
Das ist für ein Freund.
Ja. Wo kommst du denn her? Aus dem Sexshop.
Ach, ja gut.
Du warst doch in dem Comicladen. Nein, Beate Use. Hier habe ich die Tüte. So, in diesem Sinne, wir haben jetzt noch über Comics gesprochen. Müssten wir eigentlich auch mal eine ganze Folge zu machen. Hm. Da kommen wir nochmal auf dich zurück.
Sehr gern.
Wir haben jetzt wieder viel zu lange über ein ganz tolles Thema geredet und ich hoffe, dass wahrscheinlich gibt es genug Leute, die den trotzdem hören, diesen Podcast, und wahrscheinlich vielleicht sogar zu unserem Podcast einschlafen.
Oh, das.
Auch wenn wir nicht so schöne Stimmen haben wie Herr Rohrbeck und Co. Aber
dafür haben wir auch nicht so gruselige Musik, ne? Also, das könnte.
Nur ich glaube, Birk an der Gitarre ist schon ziemlich derbe gruselig.
Ja, ich, weil ich kann ABC die Hase sitzt im Klee. Zupfen.
So. Das ist gut. Legt es noch unten drunter, so über die ganze anderthalb Stunden und dann, glaube ich, wird es was mit dem Einschlafen.
Genau. Und was haben Sie immer gesagt bei der vorletzten Folge von den drei Fragezeichen in dem Geisterbunker? Lasst uns in Ruhe.
Lasst uns in Ruhe.
Sagen Sie am
ganz,
Ende.
Ganz spooky.
Sagen Sie am Ende, yes. Lasst uns in Ruhe.
Nee, das säuseln Sie doch die ganze Zeit aus dem Bunker, oder nicht?
Ich dachte, die drei Fragen. Ich habe die Folgen nicht gehört. Ich habe jetzt gedacht, so die drei Fragezeichen haben so.
Das ist so der Satz, der immer wieder aus dem. Lass uns in Ruhe. Gib uns unseren Rolls-Royce wieder.
Was richtig witzig ist in dieser Folge, das muss ich nochmal kurz erzählen, so als Abschluss, da kommt eine, der Reynolds ist jetzt in, fährt auf Kur und es kommt eine neue Kommissarin.
Stimmt.
Gesprochen von der gleichen Schauspielerin, die Mord mit Aussicht.
Ah, Caroline Peters.
Genau.
Super.
Spricht. Mhm. Also, so, und das ist so witzig, weil sie haben eine Hommage an diesen Charakter von Mord in Aussicht gemacht. Stimmt. Weil sie nämlich sagt, ich komme aus L.A. und ich habe immer mit Mord zu tun und jetzt habe ich hier mit diesem Quatsch zu tun und mit diesem Kleinkram. Und sie gibt dann den drei Fragezeichen einfach diese ganzen Mistfälle und die sollen die für sie lösen. Und man stimmt, so. Und sie hat, also sie verkörpert wirklich diese Kommissarin, die bei Mord und Aussicht von Köln in die Eifel zieht, macht sie jetzt von L.A. nach Rocky Beach. Und es sind ganz viele dieser kleinen Anspielungen von diesem Charakter auf, also diese Parallelen. Und das ist halt, da merkt man auch, dass die Macher erstens einen wahnsinnig guten Humor haben und dass man aber auch an diese ganzen erwachsenen Fans, die ja auch dann auch Mord mit Aussicht feiern, dass man da so ein bisschen einfach mal diese Hommage macht und sagt, okay, jetzt diese ganzen Insider, die Nerds freuen sich wahnsinnig darüber, den anderen fällt das gar nicht auf, aber die Mord mit Aussicht gesehen haben, erkennen das und ist einfach eine wahnsinnig lustige Parallele. Musst du dir mal anhören, wenn du Mord mit Aussicht mochtest, ja, dann.
Ja, mochte ich sehr.
Hat man da so ein bisschen, hat man ein kleines Hängarsch-Feeling in Rocky Beach?
Rocky Beach ist nicht Hängarsch, Leute.
Ja, dafür, in Rocky Beach ist richtig was los.
Wollte ich gerade sagen, ich habe jetzt nichts gesagt.
was da alles los ist. Wenn die das wüsste, was da alles schon passiert ist und was da rumsteht.
Ja.
Naja gut, aber das ist eine clevere Idee, auf jeden Fall.
Genau. So, in diesem Sinne, es war mir eine große Freude, mit euch über die drei Fragezeichen zu sprechen. Jetzt machen wir uns alle noch die drei Fragezeichen an und hören und säuseln in den Schlaf. Und genau. Christopher, es war mir eine wahnsinnig große Freude, mit dir zu sprechen. Ich kann jedem empfehlen, deine Graphic Novels zu kaufen von den drei Fragezeichen. Wirklich ein Hammer Produkte, sowohl die du gezeichnet hast, als die du getextet hast. Habe ich beide in Hand gehabt, hat mir sehr viel Freude gemacht, ist ein toller Ausflug, ist gerade für Leute, die vielleicht auch noch nicht so viel mit Graphic Novels zu tun haben, die für den vielleicht Graphic Novels auch manchmal an manchen Stellen zu abstrakt sind, ist das auch ein guter Einstieg in dieses Genre. Gleichzeitig ist es einfach ein wahnsinnig cooles Heimkommen nach Rocky Beach. Also in diesem Sinne, Wir werden alle verlinken unten in die Shownotes und genau, das Gespensterschloss, das kann ich nur jedem empfehlen. Und auf die Mumie freue ich mich sehr, das war einer, das ist auch ein, genau.
Sehr schön. Ich bedanke mich bei euch, hat viel Spaß gemacht. Man soll es ja nicht glauben, aber es macht immer noch Spaß, über die drei Fragezeichen zu reden, auch wenn man für sie arbeitet. Das sind schon wirklich gute Arbeitgeber, die drei Jungs. Das kann ich nicht sagen. Ja.
Kriegst du, dann wünsche ich dir weiterhin viele Aufträge und viel Kirschkuchen aus Stuttgart und Rocky Beach.
Dankeschön. Und euch noch viel Spaß und ich freue mich dann auf die Folge, wenn ihr dann Hallo Spencer endlich besprecht.
Ja, das werden wir tun. Schreiben wir
lieber auf die Herr Liste. Grühling, da hätte ich nämlich auch Bock drauf.
Entschuldigung. In diesem Sinne, tschüss.
Ciao.